Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Manchmal bekommt man etwas geschenkt. Etwas Großartiges, nicht Erwartbares, kaum Erträumtes. Ein Geschenk dieser Art ist dem Museum Wiesbaden zugefallen und damit den Bürgern und Bürgerinnen dieser Stadt. Es handelt sich um die Jugendstilsammlung des Kunsthändlers Ferdinand Wolfgang Nees. Wer das Glück hatte, diese Sammlung im Weißen Haus in der Bingertstraße sehen zu dürfen, war ergriffen und überwältigt von der Fülle und der Schönheit des Gesamtkunstwerks Jugendstil. Ab 29. Juni ist diese bedeutendste deutsche Privatsammlung nun der Öffentlichkeit zugänglich im Museum, denn Nees hat sie verschenkt. Seit etwa 3 Jahren ist Kustos Dr. Peter Forster mit dem Thema befasst. Hier erzählt er die wundersame Geschichte, wie die Sammlung ins Museum kam.
Ja, die Geschichte hat eine etwas romantische Note im Hintergrund, wenn man das so bezeichnen möchte. Ich persönlich kannte die Sammlung Nees nicht. Ich wusste nicht, dass ein solcher Schatz in unserer Stadt ist. Also der Kontakt kam über einen Mittelsmann der Familie Nees zustande, ein Freund der Familie, der, nachdem die Sammlung, die ursprünglich nach Neuss gehen sollte, das ist die Geburtsstadt von Herrn Nees, nachdem dies aus diversen Gründen nicht funktioniert hat, war die Überlegung der Familie, wie gehen Sie jetzt weiter mit der Sammlung um? An das Museum Wiesbaden hatte die Familie selber nie gedacht, obwohl sie ja schon sehr lange in Wiesbaden leben. Das gab auch diverse Gründe dafür. Und dieser Mittelsmann hatte aufgrund des Museumsprogrammes, also gerade der von mir veranstalteten 19. Jahrhundert-Ausstellung, das Gefühl, dass das Museum sich dieser Zeit jetzt doch etwas mehr widmet oder sich inhaltlich gewandelt hat, und hat sich an uns gewandt mit einer, Zeichnung, also ich mache ich mir die nicht mal ansehen möchte. Normalerweise muss man sich hier anmelden, aber bei bestimmten Künstlern mache ich immer Ausnahmen, zum Beispiel bei Ludwig Knaus, also an alle, die das jetzt hier hören. Wer Ludwig Knaus Arbeiten hat, kann sich auch telefonisch direkt an mich wenden. Anselm Feuerbach zählt dazu, weil ich eben auch eine Feuerbach-Ausstellung hier gemacht hatte. Und er wusste, dass ich dann darauf sicherlich eingehen werde. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass diese Zeichnung ein Vorwand war, sondern dass er nur den Kontakt gesucht hatte, und kam dann sehr schnell zum Punkt und hat gesagt, es gibt eine wunderbare Sammlung hier in der Stadt, sind Sie willens, sich die anzusehen? So, also das heißt, und davon wusste die Familie in dem Sinne nichts, dass ihr Mittelsmann hier so agiert. Daraufhin habe ich mir tatsächlich die Sammlung angesehen, bin in das Weiße Haus hineingegangen, und dann ging es mir wie allen anderen Menschen auch, die Sammlung in situ sehen durften. Natürlich war ich begeistert, ob der Qualität und ob der herausragenden, ja, es ist nun mal die größte Jugendstil- und Art Nouveau-Sammlung in Europa. Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, ist für das Museum Wiesbaden jetzt aktiv zu werden. Daraufhin wurde die Direktion und das Ministerium eingeschaltet, und dann begannen also die ersten Verhandlungen.
War Herr Nees gleich schon einverstanden oder sehr erfreut, als Sie ihm signalisiert haben, dass das Museum Interesse daran haben könnte?
Also erstmal war er in einer Phase, in der er ohnehin nicht sehr begeistert war. Also immerhin hatte er, also Herr Nees hat keine Kinder, und diese Sammlung ist sein Kind, und wenn man das mal so abstrakt formulieren möchte. Also erstmal war er natürlich ein bisschen zurückhaltender. Ja? Und das hat sich dann aber im Laufe unseres Kennenlernens dann relativ schnell ergeben, und er hat tatsächlich die Perspektive gesehen, die Sammlung zusammenhalten zu können, weil die Alternative wäre gewesen, diese Sammlung zu verkaufen, ja, was ja gar kein Problem für ihn gewesen wäre, sie aufzulösen und damit aber das, wofür er jetzt die letzten Jahre arbeitet und gelebt hat, also damit einfach nicht mehr zu haben. Und sein Ziel war ja tatsächlich, diese Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also das ist ja dieses bürgerliche Engagement, das von Anfang an sein Antrieb war. Und er hat jetzt im Museum Wiesbaden tatsächlich einen Partner gesehen, der in einer sehr räumlichen Nähe und in einem vertrauensvollen Verhältnis mit ihm bereit ist, dieses jetzt umzusetzen. Und in Kooperation, also das ganze Haus mit dem Direktor Alexander Klar Und mit dem damaligen Kulturminister Boris Rhein sind wir dann also vorangegangen und haben überlegt, unter welchen Konditionen und welche Möglichkeiten bestehen, um diese große Sammlung in unser bestehendes Gebäude zu integrieren.
Sie haben natürlich die kunsthistorische Bedeutung sofort erkannt. Ist Ihnen auch klar gewesen, welche Arbeit, welches Ausmaß das bedeuten wird, eine Sammlung, die in einem Haus zu sehen ist, die zu transferieren in ein Museum?
Also, dass es eine Herkulesaufgabe wird und das habe ich mir schon ausmalen können. Es war schon klar, dass wir es hier mit einer besonderen Situation zu tun haben. Es handelt sich eben nicht wie sonst immer bei unseren Kunstausstellungen, also um Flachware, in dem also einfach nur Bilder an die Wand gehängt werden, was jetzt sehr einfach klingt und was auch schon schwierig genug ist. Also vernünftige Ausstellungen zu konzipieren, ist schon an sich eine Herausforderung. Aber in dem Fall war es natürlich durch die Gemengelage der Objekte, also wir haben es mit einer Vielzahl von Gemälden, aber auch Möbeln, Gläsern, Vasen und Lampen zu tun, natürlich schon von Anfang an klar, dass wir ein anderes Konzept brauchen. Und dass es einer Inszenierung bedarf, also einer anderen Inszenierung als im üblichen Rahmen. Und ich habe mir natürlich sehr viele Jugendstilsammlungen angesehen, wie präsentieren andere Museen den Jugendstil und bin sehr schnell zu der Überzeugung gelangt, dass wir es anders machen müssen.
Das heißt, wenn Sie uns das genauer erklären könnten und uns auch teilhaben lassen könnten an den Entwicklungsschritten, als Sie anfingen, darüber nachzudenken.
Ausgangspunkt war jetzt alle das Bauhaus hoch, aber diese Idee, ja, also einer Verbindung aus Kunst und Leben, die ist ja älter und die kommt eben aus dem Jugendstil. Das hat seinen Ursprung in der Arts and Crafts Bewegung in England, also mit William Morris. Also dort ist der Keim, also dieses Jugendstils, also gelegt worden oder dieses Verständnisses dieser Idee vom Gesamtkunstwerk. Und mir war von vornherein klar, dass ich diese Idee aufgreifen möchte, also aus der Perspektive der Künstler. Was wollten die Künstler? Was war ihr Ziel? Das als Ausgangspunkt zu nehmen und dann mit den Objekten, die eben in so reichhaltiger Fülle vorhanden sind, diese Idee wieder neu zu beleben.
Ja, und was ist dann passiert? Also nochmal die Frage, der Transfer, ein eingerichtetes Haus in Museumsräume zu transferieren. Ja. Wie das geht?
Natürlich muss man sich erstmal von der Idee lösen, das eins zu eins zu übersetzen, sondern man muss eine andere Konzeption machen und man muss eine Zusammenstellung der Werke so herbeiführen, dass sie kunsthistorisch natürlich Sinn machen, dass sie sich ergänzen, dass sie eine Geschichte erzählen, dass sie die Geschichte des Jugendstils erzählen. Und man muss schauen, in welcher Beziehung und in welcher Relation stehen die Möbel zu den Gemälden, wie installieren wir die Lampen dazu, können wir die zum Leuchten bringen? Es sind ja ganz einfache Fragestellungen. Also in der Villa haben die Lampen weitestgehend nie geleuchtet, weil die Leuchtmittel allein dafür schon nicht die richtigen waren. Jetzt mit der LED-Technik kann man zum Glück für eine dauerhafte Elektrifizierung spielt ohnehin eine große Rolle im Jugendstil, sorgen. Und dann ging es erstmal darum, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, also diese Lampen zum Leuchten zu bringen. Und aber natürlich im Gesamtkontext habe ich mir einfach unsere Räume angesehen, habe die Objekte gesehen und habe dann also erstmal eine Grobplanung für mich gemacht. Aber das ist eine solche Herausforderung, die macht man nicht alleine, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt, in dem also erstmal wir müssen nochmal die Schrittabfolge uns vor Augen halten. Wir müssten erstmal für die rechtliche Situation sorgen, dass also alle Parteien also mit Verträgen und so weiter versorgt sind. Also das war ja erstmal die Grundvoraussetzung, die Zeitspanne, die wir hier beschreiben. Die erste Kontaktaufnahme war im April 2016. Wir eröffnen jetzt am 90. Geburtstag von Herrn Nees am 29. Juni. Also der Geburtstag ist der 28., aber wir eröffnen dann offiziell am 29. Juni 2019. Das war die Zeitspanne, die es einzuhalten galt. Und die ersten Monate, ja, bestanden eigentlich nur darin, die Arbeit im Hintergrund zu machen. Das war keine inhaltliche Arbeit. Also dort wurde nicht darüber nachgedacht, wie transferiert man das jetzt und dann.
Ja. Was ist diese Arbeit, die Vorarbeit, die gemacht werden musste?
Naja, das sind einfach Verträge.
Verträge mit wem?
Naja, mit dem Land Hessen, ja, mit der Familie Nees, also Also da muss ja alles geklärt werden. Die Sammlung umfasst, also die Schenkung umfasst 570 Werke. In der Sammlung befinden sich über 700 Werke. Viele davon sind jetzt auch als Dauerleihgaben da, auch bedeutende Werke. Also Alfons Mucha, unsere Ikone quasi, mit der wir jetzt auch überall in der Stadt geworben haben oder werben. Also diese Büste ist zum Beispiel erstmal eine Leihgabe. Später soll das dann aber auch alles noch in die Schenkung überführt werden. Und das muss alles erstmal organisiert werden. Dann müssen für die Räume muss gesorgt werden und dann muss einfach auch erstmal müssen die Räume vorbereitet werden. Das heißt also, die mussten einer ganz starken Veränderung unterzogen werden. Das betrifft vor allen Dingen die Beleuchtung, das betrifft Klima. Also es mussten andere museale Voraussetzungen geschaffen werden. Also das sind erstmal die Dinge, die dann einfach angegangen werden, bevor man überhaupt an eine inhaltliche Umsetzung der ganzen Geschichte denken kann. Und dann habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, dann einen Wettbewerb ausgeschrieben, um also mit verschiedenen Designern Ideen zu sammeln. Dann, nachdem eine Siegerin festgestanden hat in diesem Wettbewerb, habe ich dann angefangen, mich mit denen hinzusetzen und ihnen meine Vorstellungen zu erläutern, das Material darzubieten. Und dann haben wir gemeinschaftlich Ideen entwickelt, wie wir an die Umsetzung gehen können.
Es ist wichtig, mal diese Arbeit zu würdigen. Das weiß man ja nicht, das bekommt man auch nicht mitgeteilt. Das steht auch in keinem Katalog oder in keinem Flyer und so weiter. Deswegen diese Arbeit, die ist so notwendig, damit man überhaupt anfangen kann, und das ist ja für viele neu, solche Prozesse.
Ja, das ist erstmal eine Arbeit am Computer. Also das heißt, es müssen Wandabwicklungen erstellt werden, es müssen Modelle erstellt werden. Es muss einfach erstmal theoretisch erarbeitet werden. Also wir hatten verschiedene Konzepte, also wie man jetzt mit den Möbeln umgeht. Also Podest, nein, ja oder nein. Also ich meine, sockelt man etwas auf? Wie stark musealisiert man eben eine private Sammlung, die wie gesagt den Geist des Jugendstils beinhaltet, also Kunst und Leben? Wie können wir das so lebendig halten, dass es eben wieder so aussieht, als würde Kunst und Leben eins sein und nicht eine Übermusealisierung zur Folge hat? Also das am Anfang hatte man sich auch die Frage stellen können: Zeigen wir nur die Gläser in einem Raum, in Vitrinen, machen wir einen Vitrinenraum? Zeigen wir die Gemälde nicht im Zusammenhang mit den Möbeln und so weiter? Also man kann alles immer sehr schön separieren, und gerade Kunsthistoriker arbeiten eben gerne, indem sie in den einzelnen Segmenten arbeiten. Aber die Künstler um die Jahrhundertwende haben das alles aufgehoben. Die haben nicht in diesen Kategorien gedacht. Verstehen Sie, für die war alles Kunst. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Diese Künstler waren größtenteils wirklich auch Universalgenies. Also die waren Maler und Bildhauer, die waren Architekten und Entwerfer. Die haben sich also um die Gesamtheit gekümmert. Und diesen Geist, den muss man ja mitnehmen. Ja, und den darf man nicht wieder, nicht verstehen. Ja. Und da gab es erstmal verschiedene Konzepte, die man, dann tastet man sich ran. Also was funktioniert am besten? Ja, welche Konstellationen funktionieren auch gut miteinander?
Hat Herr Nees, beziehungsweise hat die Familie Nees Ihnen freie Hand gelassen?
Absolut. Also nachdem klar war, wer die Designer sind, mit denen wir zusammenarbeiten werden, waren wir sehr häufig in der Villa. Also ist es einfach ganz wichtig, immer vom Objekt auszugehen. Und das Atelier Hedeln-Bökens, mit denen ich das zusammen hier umgesetzt habe, die haben sich enorm engagiert, haben sich auch sofort in diesen Geist des Jugendstils hineingefühlt und waren auch sehr häufig mit in der Villa. Und natürlich war die Familie auch in der Villa und wir haben natürlich viel miteinander gesprochen, das ist klar. Aber wir haben komplett freie Hand gehabt. Es gab keinerlei Auflagen von Seiten der Sammler oder wichtig war, dass ich von Anfang an mit der Familie Nees die Übereinkunft hatte, dass wir diesen Geist des Gesamtkunstwerkes, unter dem Herr Nees auch gesammelt hat. Also es ist so, dass es durchaus identisch ist. Also Herr Nees versteht wie kaum ein Zweiter oder hat verstanden, wofür der Jugendstil stand. Und so gesehen waren wir inhaltlich einfach sehr d'accord.
Sie hörten einen kurzen Ausschnitt aus der 5. Sinfonie von Gustav Mahler, dem Adagietto. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Peter Forster vom Museum Wiesbaden. So, jetzt kommen wir mal zu der Sammlung, was wir hier sehen werden. Aber vorweg noch die Frage: Was macht die Sammlung so einzigartig?
Ja, es sind gleich mehrere Facetten. Als erstes ihre Internationalität. Wir zeigen ja nicht nur den deutschen Jugendstil, der gut vertreten ist, aber vor allen Dingen ist es Frankreich, es ist Nancy mit der ja, mit der Schule von Nancy, der École de Nancy, für die zwei Namen signifikant stehen. Das ist Émile Gallet und Louis Majorelle. Also Gallet und Majorelle sind sicherlich die Vorreiter des Art Nouveau in Frankreich gewesen und haben herausragende Werke geschaffen. Die sind in der Sammlung sehr üppig vertreten. Aber neben Frankreich ist es auch Tiffany mit Amerika. Wir haben Holland mit der Manufaktur Rosenburg hier. Wir haben eigentlich genau den ganzen Querschnitt, die ganze Internationalität, die der Jugendstil auch immer angestrebt hat. Das war wirklich die letzte, ja, wenn Sie so wollen, Epoche oder Stilrichtung, tatsächlich die einheitlich in all ihren unterschiedlichen Facetten in Europa anzutreffen war. Und dieser Geist, der weht also wirklich durch diese Sammlung. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man durch eine Weltausstellung laufen. Also diese Weltausstellungen, die ja sehr wichtig waren für die Präsentation der Künstler und der Fabriken, um also als Werbefläche jetzt für ihre Produkte. Diese Zusammenstellung, also diese Internationalität, das ist sicherlich ein Charakteristikum der Sammlung. Aber das andere ist die enorme Qualität. Also Herr Nees hat tatsächlich alles, was teuer und gut war, gesammelt und hat dadurch natürlich auch eine Exzellenz in die Sammlung hineingebracht, die einfach schon sehr bemerkenswert ist. Also es ist einfach auch das Einzelobjekt, das für sich einfach schon signifikant herausragend ist.
Es gibt nichts, was in dieser Sammlung fehlen würde.
Doch, Herr Nees hat zum Beispiel keinen Schmuck gesammelt. Also diese Seite des Jugendstils hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und er hat auch nicht so stark sich auf Peter Behrens zum Beispiel oder alles, was jetzt so ein bisschen in Darmstadt ist. Und deswegen ist es ja eine so schöne Ergänzung, dass Darmstadt ihren Jugendstil hat und wir aber auch die andere Seite des Jugendstils zeigen können. Also er hat schon klar für sich formuliert, wo seine Reise hingeht, und bestimmte Dinge hat er einfach nicht mitgemacht oder die haben ihn nicht interessiert. Dafür andere aber umso mehr. Ja, und es ist einfach, ich muss es immer wieder betonen, diese Ausrichtung nach Frankreich, die ist schon sehr wichtig für ihn gewesen. Und vor allen Dingen hat er irgendwann gemerkt, dass der Jugendstil eine Schwester hat, nämlich den Symbolismus. Und diese beiden Seiten einer Medaille, das muss man immer so sehen, das sind einfach so artverwandte und doch in sich so unterschiedliche Herangehensweisen innerhalb des Jugendstils. Den hat er sich dann auch sehr geöffnet, und gerade was die Malerei betrifft, dort haben wir viele Symbolisten. Also nehmen wir jetzt mal den bekanntesten jetzt aus deutscher Sicht, Franz von Stuck, also mit der Sünde und der Sphinx, also auch Hauptwerke jetzt dieses Künstlers gesammelt. Aber dahin ging eigentlich seine Ausrichtung, also dass er Jugendstil und Symbolismus, also unter der Prämisse des Art Nouveau, versucht hat, also in einen Einklang zu bringen, so wie es die Künstler auch tatsächlich gelebt haben.
Sie haben gesagt, Sie möchten mit dieser Ausstellung gerne zwei Dinge erreichen. Sie hatten zwei Ziele, hatten Sie formuliert. Welche waren die?
Naja, das eine ist eine innermuseale Situation. Für uns schließt diese Sammlung hier herausragend eine Lücke. Wir sind gut aufgestellt im 19. Jahrhundert. Das Museum Wiesbaden ist ein Kind des 19. Jahrhunderts und hat viele wunderbare Werke aus dem 19. Jahrhundert. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts dünnt es so ein bisschen aus. Fakt ist, dass wir einfach schwach auf der Brust sind, also jetzt nicht mehr, was die Jahrhundertwende betraf. Dann aber wiederum sehr gut in der klassischen Moderne aufgestellt sind. Also Sie alle wissen, dass Alexej von Jawlensky unser Hausheiliger hier ist, auch völlig zu Recht. Die klassische Moderne hier eine sehr, sehr wichtige und herausragende Rolle spielt im Museum Wiesbaden. Aber viele der Künstler der klassischen Moderne haben sich geschult am Jugendstil. Ja, sind teilweise von deren Lehrer, also oder waren in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ja, die waren in München, die waren in Berlin. Die haben das alles gesehen. Die waren also sehr, auch von diesem Geist des Jugendstils ergriffen. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Die klassische Moderne knüpft halt daran an, macht vieles anders. Ja, löst sich natürlich auch vom Jugendstil. Aber Fakt ist, dass es einfach da jetzt einen wunderbaren Übergang gibt. Also innerhalb unseres Hauses schaffen wir es jetzt, den Geist der Jahrhundertwende hier so lebendig zu halten, dass wenn man unser 19. Jahrhundert sieht, ja, und dazu zähle ich jetzt eben auch die Sammlung Nees, und dann in einen anderen Flügel oder in unsere Kunstsammlung geht und sich mit der klassischen Moderne beschäftigt, dass man dann den intellektuellen Übergang also gewährleisten kann. Und deswegen ist es erstmal für unser Haus eine wichtige Sache gewesen. Und zum anderen geht es darum, den Jugendstil selbst, also die Idee des Jugendstils, wieder populär, attraktiv und bekannt zu machen. Also so, dass unsere Besucher eigentlich jetzt dadurch die Chance haben, sich also mit dieser Idee vom Gesamtkunstwerk auseinanderzusetzen. Das kann man dann in Wiesbaden, indem man plötzlich sensibilisiert dafür ist, dass es auch hier Jugendstil gab und gibt, ja. Aber auch dann nach Darmstadt, nach Bad Nauheim geht, innerhalb Hessens und dann also die ganze Landkarte des Jugendstils für sich sicher arbeiten kann.
Können Sie gerade mal in dem Zusammenhang kurz sagen, also was hat Darmstadt, was hat Bad Nauheim?
Ja, also Darmstadt ist ja eine Künstlerkolonie gewesen, also dort ist von politischer Seite aus also ein Umbruch und eine künstlerische Neuerung anvisiert worden und in dem sehr eng eben dort also die Künstler innerhalb der Künstlerkolonie ihre Idee von dem Gesamtkunstwerk ausleben konnten. Und bei Bad Nauheim ist es der Sprudelhof, also ein wunderbares architektonisches Ensemble, das ich jedem nur ans Herz legen kann, also in diesem Kontext auch aufzusuchen, aber das auch natürlich von diesem Darmstädter Geist natürlich sich auch speist. Das hatten wir hier nicht, obwohl durch die starke räumliche Nähe zu Darmstadt hat das hier in Wiesbaden in dem Sinne keinen Widerhall gefunden. Aber dann doch, aber in anderer Form, in kleinerer, unaufdringlicherer Form, aber dafür viel in die Breite gehend, viel mehr in die Stadt gehend. Also viele Hotelbauten und sind von der Idee des Jugendstils einfach geprägt worden. Und Sie merken also, es sind dann doch viele Punkte, die attraktiv sind, eine solche Sammlung hier in seinem Haus aufzunehmen.
Was ist denn das Revolutionäre am Jugendstil? Ist es das Gesamtkonzept?
Ja, aber das Gesamtkonzept ist ja an sich schon eine Revolution, und das muss man so deutlich sagen. Also wenn Sie den Historismus nehmen in seinen erstarrten Formengut, das sich speist aus in einem eklektizistischen Gedankengut und verschiedene Facetten aufgreift und ich will nicht sagen, keine eigene Handschrift hat, aber ohne jetzt werden wir dann wieder viele. Also der Historismus hat seine ganz starken Seiten und ja, hat auch seine eigene Handschrift. Aber
Wiesbaden ist ja Stadt des Historismus, das wollen wir deswegen, ja hier mal positiv darstellen. Ja,
dazu zählt aber auch der Jugendstil. Das ist eben auch eine Facette innerhalb dieses Historismus, muss man klar sagen. Das Revolutionäre ist, dass diese Künstler einen ganzheitlichen Gedanken gehabt haben, der auch politisch war. Ja, also das heißt, diese Künstler wollten die Gesellschaft verändern und damit sind sie schon in einem revolutionären Moment. Die ganze Reformbewegung, die auch Teil des Jugendstils ist, also wenn Sie sich Heinrich Vogler ansehen in Worpswede, dann spüren Sie schon, dass der Gedanke der Reformbewegung nicht nur vor der Kunst nicht Halt gemacht hat, sondern dass es darum ging, wirklich entscheidende Elemente der damaligen Gesellschaft zu hinterfragen. Das ist die Rolle der Frau. Also es gibt dort ganz viele Auseinandersetzungen mit dem Thema Frau. Ja, also und es ist einfach eine gesellschaftliche Situation gewesen, die jetzt angegangen worden ist. Und die Künstler, die haben davor nicht zurückgeschreckt. Also die haben keine Provokationen ausgelassen. Ja.
Das wird man auch in dieser Ausstellung jetzt hier in Wiesbaden alles sehen können.
Ja, also alles. Wir versuchen, diese Zeit lebendig zu machen. Ganz klar. Also
alles. Also das, was in wie viel? 500 Objekten drinsteckt, ja.
Also wir versuchen natürlich auch mit Filmmaterial, also wir lassen vereinzelt Filme laufen, wir versuchen also natürlich den Hintergrund, den historischen Hintergrund und die damalige Situation natürlich unseren heutigen Besucherinnen und Besuchern näher zu bringen. Also das Thema Licht, Elektrifizierung, das ist das Thema der Moderne. Verstehen Sie, wenn die Künstler sich jetzt hinsetzen und jetzt mit Licht arbeiten, ja, also ganz als wichtigen integrativen Bestandteil ihrer Kunst elektrisches Licht sehen, dann ist das natürlich das Aufgreifen und das Wiedergeben der Moderne. Ja, und dieses Fortschreiten, diese Kraft der Jugend, dieses Wachstum, ja, gleichzeitig aber um das Wissen des Vergehens, also das ist ja dann der Symbolismus, der da drin steckt, also dieses unglaublich kräftige Auftreten und gleichzeitig aber auch Wissen, dass alles dem Kreislauf der Natur untergeordnet ist, ja, dass dort, wo ein Werden ist, immer ein Vergehen ist, das muss man immer klar so sagen, es gibt diese helle und die dunkle Seite. Das alles darf man mit Fug und Recht als revolutionäre Herangehensweise bezeichnen und dazu alles aus dem Gedanken der Industrialisierung. Ja, also die Arts and Crafts Künstler in England wollten, dass die Künstler in die Fabriken gehen. Ja, also das heißt, dass man tatsächlich wieder gutes Handwerk macht, also aber auch innerhalb der Fabriken. Ja, also das heißt, man hat den Geist der Moderne, den Geist des Fortschritts aufgegriffen und hat ihn versucht, zu seinem eigenen zu machen.
Was hat denn der Jugendstil unserer Gesellschaft heute noch zu sagen?
Enorm viel. Also ich glaube, dass er aktueller und zeitbezogener ist denn je. Also ich betone nochmal die Internationalität, sich zu öffnen und vor allen Dingen zu begreifen, dass Kunst in der Lage ist, das Leben und damit auch die Gesellschaft also so zu bereichern, dass man diese Trennung von Kunst und Leben einfach aufhebt. Und damit sind wir schon in einer ganz diffizilen Situation. Also dann muss man sich fragen, also die Frage nach dem Kunstwerk, ja, wird einfach größer, wird weiter. Und ich glaube, dass wir es auch schaffen mit der Ausstellung, diese Gattungsgrenzen und Hierarchien, die es ja dann immer noch gibt, also zwischen angewandter Kunst, der ja immer etwas anhaftet, ja, dass wir das einfach aufheben können. Wie gesagt, die Künstler in der damaligen Zeit haben diese Trennung nicht gehabt. Die haben sich als Künstler empfunden. Wenn die eine Keramik gemacht haben, war das für die eine Skulptur. Wenn sie einen Schrank gemacht haben, war das eine Skulptur. Das war ein dreidimensionales Objekt im Raum, das in eine Interaktion mit dem Gesamtraum tritt. Und wenn wir es schaffen, das wieder etwas zu verdeutlichen, dann erweitern wir unseren Horizont enorm. Ja, und wir entdecken viel mehr Details, die dann aber auch in der Lage sind, uns kreativ anzusprechen und die dann auch mit einem Inhalt verbunden sind. Und also gerade unser Naturbewusstsein, also ich meine, wir reden die ganze Zeit von Klima bis sonst wohin.
Ja. Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, also thematisch Natur, was spielt das für eine Rolle?
Ich gehe jetzt erstmal kurz wieder in unser Haus zurück, weil wir hier sind. Wir sind ja ein Zweispartenhaus. Wir sind ein Haus für Kunst und Natur, ja, die naturhistorische Abteilung, die wir auch einbinden in unsere Jugendstilpräsentation. Das ist ja wie geschaffen. Also Ernst Haeckel mit seinen Kunstformen der Natur hat ja die Folie geliefert für viele Jugendstilkünstler, auf die Natur zu schauen, welche Formen hat die Natur und eine Sensibilisierung für die Natur zu bewirken. Und die ganzen Künstlerkolonien, also die nehmen wir jetzt mal Worpswede wieder mal als Beispiel, die haben sich ja ganz bewusst in eine ländliche Situation hineinbegeben. Die haben Stadtflucht betrieben, um eins zu sein mit der Natur, in der Natur zu leben. Und nichts anderes erleben wir doch auch heute. Also eine, ich hoffe, eine Sensibilisierung für Naturphänomene und wie wir mit der Natur umgehen. Und das kann uns der Jugendstil auf jeden Fall lehren, weil er zeigt uns die Kraft der Natur und sie ist ja überall drauf. Also auf jedem Gemälde ist die Natur drauf gefühlt und jedes Möbelstück wächst empor. Ja, also wir haben den Wald quasi wieder ins Museum geholt.
Wunderbar, dass eine Ausstellung nicht nur wunderschön sein kann, sondern auch so brandaktuell.
Ja, aber den Aspekt der Ästhetik und der Schönheit, den will ich auch nicht kleinreden. Also natürlich überwältigen diese Objekte auch durch die Kraft ihrer Schönheit. Aber die sind, also ich will nochmal auf die Lampen zurück. Also wenn Sie sehen, wie durch die Elektrifizierung jetzt diese Lampenschirme beginnen, also eine Farbintensität zu erzeugen. Ja, die, also wenn ich Maler wäre, würde ich mich fragen, also ein monochromer Maler, bin ich in der Lage, mit meinem Pinsel und meinen Farben eine solche Farbintensität zu erzeugen, ein so flirrendes Farbschweben, ein Fließen der Bewegung, das damit hineinkommt. Also das sind alles unglaublich moderne Herangehensweisen. Ich muss das immer wieder sagen. Also ich glaube nicht, dass der Jugendstil wirklich Patina angesetzt hat. Und das kann man hoffentlich bei uns sehen. Und natürlich soll man sich aber auch überwältigen lassen von der Schönheit. Also ich setze hier sehr auf Atmosphäre. Also wir zeigen das sehr dicht. Wir wollen also uns natürlich ganz darauf konzentrieren, dass der Besucher am Ende mit dem Gefühl rausgeht, dass er auch an einer besonderen Situation teilhabt.
Freundliche Vision, so der Titel des Liedes von Richard Strauss, das Sie gerade gehört haben. Diana Damrau besingt darin ein weißes Haus voller Schönheit. Ein weißes Haus gibt es auch in Wiesbaden. Es ist das einzige reine Jugendstilgebäude in der Stadt. Und genau dorthin zog der Kunsthändler Ferdinand Wolfgang Nees mit seiner Jugendstilsammlung von Bildern, Möbeln, Lampen, Vasen, Porzellanfiguren und vielen mehr. Mit 40 Jahren wurde er zum Sammler. Sein Interesse am Jugendstil war jedoch schon in jungen Jahren geweckt. Nees blickt zurück.
Ich hatte die Möglichkeit, ich hatte eine ordentliche finanzielle Ausstattung von meiner Familie her, ich sage ordentlich, und ich war zur Zeit meines Sammlerbeginns, war ich auch schon Händler. Ich war ein Händler in Sachen Kunst, Jugendstil. Jugendstil war zu der Zeit, das war in der ersten Hälfte der 60er Jahre, war ein wichtiges, hochkommendes Gebiet. Es kamen die ersten interessanten Ausstellungen, meistens aus der Schweiz. Schweizer Museen stellten in Deutschland aus und erstaunten mich mit den sehr außergewöhnlichen, manchmal bizarren Formen der Möbel und zeigten Objekte, die es in meinem Blickfeld zuvor nicht gab. Ich komme aus einem Haus mit Barockmöbeln.
Lassen Sie uns doch bitte zu den Anfängen zurückgehen, also zu Ihrer Jugendzeit. Wann haben Sie denn angefangen, sich zu interessieren, dass man so schöne Stücke, die man sieht, auch erwerben kann?
Das kam nach und nach. Ich habe ja erste Ausstellungen gesehen, von meinen Eltern begleitet, meistens im Museum in Frankfurt, und hatte aber noch nicht die Idee, solche Stücke selbst zu erwerben. Weil ich hatte wohl zu der Zeit noch nicht die eigenen Mittel, um solche Erwerbungen zu machen. Ich machte zu jener Zeit eine verspätete Banklehre bei der Commerzbank in Frankfurt. Direkt gegenüber der Commerzbank war ein Händler. Dieser Händler hatte zu der Zeit schon sehr für mich außergewöhnliche Jugendstilobjekte. Außergewöhnlich auch in dem Sinn, dass ich ihre für mich damals gewagten Formen nicht verstanden habe. Aber dieser Laden zog mich an. In jeder Mittagspause stand ich in dem Laden. In diesem Laden kam es dazu, dass ich meine ersten Objekte erwarb. Die ersten Objekte waren ein paar Leuchter, ein paar französische Leuchter, ohne Namen, nicht signiert, sehr schön, floral. Was kosteten die? 90 D-Mark. Ach je, 90 D-Mark, ist denn mit dem Preis nicht noch was zu machen? Naja, also wir kamen dann schließlich auf 70. Und die 70 habe ich mir dann in zwei Partien aus der Tasche gezogen. Und diese Leuchter waren der Anfang meiner Sammlung. Sie gehören nicht zu den besten Stücken, die ich inzwischen habe, aber sie gehören zu den ersten. Und ich wahre sie wie ein Heiligtum. Und ich würde Wert darauf legen, dass, wenn meine Sammlung in eine öffentliche Sammlung umgewandelt würde, dass auch diese Leuchter ihren Platz fänden. Wichtig für die Entscheidung, selbst zu sammeln, war ein wichtiges Geschenk zum Geburtstag von meiner verflossenen Frau, meiner damaligen Frau. Das Buch heißt heute noch Art Nouveau Jugendstil von Schmutzler. Und dieses Buch Schmutzler habe ich wie eine Bibel gelesen, von Anfang bis Ende. Und es stehen auch heute noch er vertritt Auffassungen im Buch, die sich ja längst von namhaften Wissenschaftlern konterkariert oder angegriffen werden. Aber diese Auffassungen sind noch mein Eigentum, und dieses Buch hat mich so stark inspiriert, dass ich nach einiger Zeit, ich hatte gerade angefangen, in den Kunsthandel zu gehen, und es hat mich inspiriert, mit Jugendstil in den Kunsthandel zu gehen, was zur damaligen Zeit noch eine ausgesprochen gewagte Sache war, die nicht unbedingt auf Aussicht auf Erfolg haben musste.
Darf ich Sie noch fragen nach Ihren Lieblingsstücken?
Ich hatte zu Anfang bis Mitte meiner Sammlung Lieblingsstücke. Mittlerweile sehe ich die Sammlung als ein Ganzes.
Sie hörten das Mädchen mit den Flachshaaren von Claude Debussy, der zu den bevorzugten Komponisten von Ferdinand Wolfgang Nees gehört. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Jugendstil in Wiesbaden. Nicht genug damit, dass demnächst eine Ausstellung zu sehen ist, die nur in Superlativen beschrieben werden kann. Es gibt auch ein ganzes Jugendstiljahr. Die gute Idee dazu hatte Kustos Peter Forster. Genaueres dazu.
Also ich saß irgendwann da und habe mir gesagt, ich möchte hier nicht so ein Solitär haben. Ja, also für uns ist das eine neue Erfahrung. Also wir haben jetzt plötzlich Möbel, Lampen, Vasen und Gläser jetzt im Museum. Das ist für unsere Besucher, die das nicht gewohnt sind, sicherlich jetzt erstmal eine neue Herausforderung. Und also wir sind das Museum Wiesbaden. Wir sind hier für diese Stadt hier. Und mir war wichtig, dass wir alle versuchen zu überlegen, wie viel Jugendstil eigentlich Wiesbaden hat. Also wenn ich jetzt gerade davon spreche, wie französisch unsere Art Nouveau ist, dann möchte ich aber im Umkehrschluss auch sehen oder zeigen, dass gerade um die Jahrhundertwende war Wiesbaden eine sehr pulsierende Stadt, eine starke international geprägte Stadt. Ja. Und wie hat sich denn das eigentlich niedergeschlagen? Also erstmal eine historische Aufarbeitung der Situation zu erzeugen. Und dann war ich schnell an dem Punkt, dass das nicht ausreichen kann. Also eine reine, immer nur historische Betrachtungsweise ist zu wenig, weil wenn wir vom Gesamtkunstwerk sprechen, dann stimmt, dazu gehört Literatur, ganz wichtig. Die Künstler haben sich stark aus Literatur gespeist, aber vor allen Dingen Musik. Ja, also die Musik in dieser Zeit ist eine enorme Einflussquelle auf die Künstler und auf dieses gesamte Stimmungsbild. Und dann sind wir plötzlich schnell bei allem. Ja, und ich habe mich mit dem Staatstheater, unserer Schwester, zusammengesetzt, habe gefragt, wie sieht euer Spielplan aus? Und das ging dann plötzlich ganz schnell. Also die Villa Clementine habe ich besucht und habe gefragt, könnt ihr euch vorstellen, irgendwie da was mitzumachen? Also ich habe erstmal die einzelnen Institutionen einfach mal so angefragt, ob sie sich vorstellen können, mit dem Thema was anzufangen. Und wir haben ganz tolle Resonanz bekommen. Und vor allen Dingen war aber für viele Institutionen die Frage, wie können wir aus heutiger Sicht, ja, also das, was Sie vorhin auch gefragt haben, wie aktuell ist denn eigentlich der Jugendstil? Was steckt denn da drin? Können wir denn mit heutigen Musikern in diese Zeit hineingehen? Und nachdem ich gemerkt habe, dass einzelne Institutionen Interesse daran haben, haben wir uns an die Stadt gewandt. Und das muss ja auch alles organisiert werden und braucht auch ein Dach. Ja, es muss auch alles finanziert werden. Ja. Und das Kulturamt hat sich da hier wirklich absolut vorbildlich darum gekümmert, unterstützt hier von unserer Susanne Löffler, unserer Presse- und Öffentlichkeitszuständigen. Und dann hat das gut Fahrt aufgenommen. Also das Jugendstiljahr ist ein wichtiges Medium für mich, weil das ist ja jetzt dauerhaft hier. Die Sammlung Nes ist ja größtenteils eine Schenkung, die für immer hier sein wird. Und ich möchte, dass also über den eigentlichen Aufschlag der Präsentation wir dauerhaft uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Da muss was bleiben. Und das geht nur, indem man tatsächlich über einen längeren Zeitraum sich mit dieser Zeit beschäftigt.
Sie haben die Finanzen angesprochen. Also das Kulturamt gibt 60.000 Euro dazu. Der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main 50.000 für diese Veranstaltung, für das Jugendstiljahr. Natürlich geben Sie nichts dazu, dem Museum Wiesbaden und für diese Präsentation der Schenkung. Das kostet Geld und dann sind wir leider bei den Finanzen. Darüber müssen wir auch ein Wort verlieren. Immer noch fehlt Geld. Und auch die Familie Nes gibt hier noch Geld dazu.
Also es ist so, dass er die Idee des Jugendstiljahres natürlich sehr positiv aufgenommen hat und sich natürlich sehr gefreut hat. Also ich meine, natürlich freut er sich, dass aus seiner Sammlung heraus jetzt so viel Auseinandersetzung mit dieser Zeit entsteht. Zum Geld muss man sagen, also wir haben Unterstützung von der Stadt bekommen für unsere Präsentation. Wir haben Unterstützung vom Land bekommen, aber das ist nicht ausreichend heutzutage. Und das ist eine kulturpolitische Frage, die ich jetzt mal so in diesen Äther hier werfe. Muss man sich insgesamt die Frage stellen, warum wir viel Geld für Sonderausstellungen bei bestimmten Stiftungen anwerben dürfen, ja, und dort auch Geld zur Verfügung steht, aber dass eine dauerhafte Präsentation, also etwas, was wirklich bleibt und was wirklich den Besitz des Museums vermehrt und warum es da so wenig Möglichkeiten gibt, tatsächlich der Förderung. Ja, das ist ein großes Problem, das ich sehe und dass dadurch ausgeglichen worden ist, dass die Familie neben einer riesigen Schenkung, die sie uns ist, die größte Schenkung, die das Museum Wiesbaden jemals von einer Einzelperson erhalten hat, jetzt auch noch finanziell unterstützt wird durch die Familie. Also es ist ein teures Unterfangen, jede Lampe kostet Geld, also alles, jede Vitrine. Also wir reden jetzt ja wirklich über eine große Inszenierung, die entsprechend teuer ist. Und die Familie Nes hat jetzt wirklich sehr substanziell sich auch noch daran beteiligt, damit eben wir dieses adäquat umsetzen können.
Bitte sagen Sie noch mal zum Schluss, was die Schenkung Nes für Wiesbaden bedeutet.
Also die Schenkung, also für das Museum Wiesbaden und damit auch für Wiesbaden, wenn wir uns als Repräsentanten der Stadt, dann, die wir nun eindeutig sind, bezeichnen wollen, ist erweitert. Tatsächlich ist es eine Sparte mehr, die wir im Haus herausragend präsentieren können. Also die Naturabteilung ist ja schon angesprochen worden, die Kunstabteilung ist eine wunderbare, aber wir haben jetzt einfach mit dem Jugendstil, da wiederhole ich mich gerne, tatsächlich diesen fehlenden Übergang um die Jahrhundertwende, der wirklich so wichtig ist zum Verständnis, also innerhalb unseres Hauses selbst, geschlossen.
Das ist für das Museum wichtig und für die Stadt?
Naja, die Stadt profitiert natürlich davon, dass hoffentlich viele Menschen kommen werden, um sich den Jugendstil anzusehen. Also von daherein, die Stadt, wir sind Landeshauptstadt, ja, wir kriegen einen internationalen Touch jetzt wesentlich mehr, als wir ihn vorher hatten. Wir haben natürlich auch wunderbare amerikanische Künstler und so weiter, aber jetzt sind wir doch auch ganz stark mit Frankreich verbunden. Also wir werden sicherlich eine Kooperation mit Nancy, also dem dortigen Museum, anstreben, das wir im Kern eigentlich auch schon haben. Wir öffnen uns, wir werden internationaler und wir können einfach mehr zeigen. Und ich glaube, für die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ist es ein Grund mehr, jetzt ins Museum zu gehen und das natürlich dann wieder in die Stadt hineinzutragen.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Peter Forster. Über ein Jahr lang werden sich also 24 Institutionen in Wiesbaden dem Jugendstil widmen. Nicht nur das Museum, das Theater, die Filmbühne Caligari, das Literaturhaus, auch kleinere Veranstaltungen machen mit, wie etwa der Hinterhof Palazzo oder Brentanos Erben, Kulturstätte Monta. Auch der Generalmusikdirektor des Staatstheaters, Patrick Lange, war von der Idee des Jugendstiljahres sehr angetan. Am 26. Juni startet man im Kurhaus mit einem Festkonzert. Werke von Wagner, Schreker und Schönberg stehen auf dem Programm. Planen Sie noch weitere Programme zum Jugendstiljahr, Herr Lange?
Oh ja, also wir, auch da hätte ich eigentlich gerne seitens des Theaters viel mehr noch gemeinsam gemacht, denn ich finde das so eine unglaublich tolle Geschichte eigentlich. Ich hatte das große Glück, ich war mit unserer Konzertdramaturgin und Alexander Klar, waren wir auch bei der Familie Nies und haben uns die ganze Sammlung auch schon mal zu Hause angeguckt. Es war umwerfend, wirklich umwerfend. Ja. Also so unglaublich toll und das ist ein Schatz. Ja, das ist wirklich ein Schatz, den die Stadt Wiesbaden da bekommt und ich finde das toll, dass wir uns da beteiligen können. Ich bin ganz glücklich, wir machen quasi das Eröffnungskonzert. Das ist das letzte Konzert dieser Spielzeit. Da wir gesagt haben, Jugendstil ist eben, ist ja nicht nur eine Geschichte in der Malerei, auch nicht nur in der Architektur, sondern Jugendstil ist ja eigentlich ein Lebensgefühl. Ja, das war eben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Ausdruck, ein Lebensausdruck, ja, eine Lebensform. Und das spielt sich natürlich in der Musik auch ganz massiv wieder. Also wenn Sie denken an die Zeit mit Gustav Mahler, der frühe Arnold Schönberg, also überhaupt diese Geschichte in Wien um die Jahrhundertwende herum, ist ja unfassbar. Also wie die Künste auch vernetzt waren. Und das war eigentlich dann auch unsere Idee. Da hatten wir uns hier auch mal zusammengesetzt. Da saßen wir hier und hatten uns da überlegt, ja, was können wir denn machen? Denn damals, das hat eigentlich genau diese Zeit damals ausgezeichnet. Das war dieses Spartenübergreifende. Ja, also Gustav Mahler kannte Gustav Klimt. Also es gibt da alle eine enge Verzweigung. Stefan Zweig und man kannte sich. Es gab diese Salons, wo die Leute zugegen waren, wo sie diskutiert haben. Und in das, was uns diese Sammlung zeigt, ist ja überwiegend Malerei, Kunst, Handwerk. Es gibt auch Vasen, Möbel, ganz tolle Teppiche. Also das ist ja eher in diese Richtung, aber es gibt eben auch Musik. Und das wollen wir eben gerne in diesem Eröffnungskonzert zeigen. Und haben uns dafür dann eben dieses Pelléas und Mélisande, das zum einen vom Stoff her, vom Mäterling-Stoff her natürlich auch in genau diese Richtung geht, ist dieses Gefühl des Jugendstils, aber eben auch der frühe Arnold Schönberg, eben dieser spätromantische, noch tonale Schönberg. Das ist ja nicht atonal, sondern es ist wirklich romantisch. Es ist völlig überbordend, es ist riesig, aber es ist ein unglaublich tolles, intensives Stück. Und da wird dann eben das offizielle Jugendstiljahr ausgerufen in diesem Konzert. Damit beginnt es dann auch. Aber wir machen auf jeden Fall im Konzertbereich auch weiter. Also diese Spielzeit, wir haben einen Kompositionswettbewerb ausgerufen, gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden, also das Hessische Staatsorchester gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden. Und wir haben Komponisten eingeladen. Das sind Komponisten und unsere Bedingung war, dass sie einen Bezug zu Wiesbaden haben, also entweder hier geboren sind, groß geworden sind, ausgebildet worden sind, hier noch leben oder im Rhein-Main-Gebiet bis zu 100 Kilometer, glaube ich, drumherum. Es geht uns eigentlich darum, dass man einen Bezug zur Stadt hat. Und wir haben diese Komponisten oder diesen Auftrag, die wir da vergeben, diesen Wettbewerb, es geht um Stücke zu schreiben, die genau sich mit diesem Gefühl des Jugendstils auseinandersetzen. Und jetzt momentan laufen die Bewerbungen, bis zum Sommer werden wir dann hoffentlich Einsendungen haben und Komponisten uns dann Stücke geschickt haben. Dann gibt es eine Jury, die hier auch komplett mit der Akademie, mit Kulturamt, mit Hessischen Staatsorchester verknüpft ist. Und wir werden daraus dann die drei interessantesten Kompositionen auswählen. Das Ganze wird natürlich anonymisiert. Also wir haben dann auch keine Ahnung, was es ist, sondern es geht wirklich nur um die Stücke und werden die dann auch in Symphoniekonzerten spielen. Und zwar immer am Beginn eines Symphoniekonzertes wird dieses Stück gespielt. Einmal, das sind so knapp 5 bis 7 Minuten, maximal 10 Minuten wahrscheinlich. Und dann kommt es unter Rest unseres Symphoniekonzertes. Und im letzten Konzert der Saison, quasi der Abschluss des Jugendstiljahres, werden wir nochmal alle drei Kompositionen spielen. Man hört als Zuschauer nochmal alle nebeneinander. Und dann kann das Publikum einen Publikumspreis vergeben. Also die vorher drei Stücke, die haben schon quasi einen Preis, indem sie diesen Auftrag bekommen haben. Die bekommen Geld dafür. Und dann gibt es aber noch einen Publikumspreis und das entscheidet unser Publikum. Und ich finde das wichtig, denn auch heutzutage, man hat einen Eindruck und man bekommt den, wenn man wirklich einfach mal die Stücke nebeneinander hört. Und ich bin gespannt, wie das wird. Wir haben alle keine Ahnung, was es genau wird, aber alle Beteiligte waren sofort Feuer und Flamme. Und das ist unser Beitrag, den wir als Orchester auch heutzutage zum Jugendstil geben können. Und ich bin gespannt, was da kommt.
Patrick Lange, vielen Dank. Wir dürfen also gespannt sein auf die Konzerte, auf ein bereicherndes Jugendstiljahr, in dem die Wiesbadener Kulturszene zeigen kann, wozu sie fähig ist. Bereits gestartet hat die Kunstarche mit einer Ausstellung von Hans Christiansen und das Stadtarchiv mit einer Fotodokumentation über Jugendstilarchitektur in Wiesbaden, die sehr sehenswert ist und sofort Lust auf Entdeckungen in dieser Stadt macht. Und nochmal das Datum des großen Feiertags, 29. Juni, Eröffnung der Jugendstilsammlung, einen Tag nach dem 90. Geburtstag von Ferdinand Wolfgang Nies. Seine Leuchter hat er übrigens behalten, eine Erinnerung an die Zeit, in der alles anfing. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Schluss ein Ausschnitt aus Pelias und Melisande von Arnold Schönberg.